herzliches Grüß Gott zu einer neuen Ausgabe unseres Fußball-Podcasts. Heute mit einem Mann, der erstens wirklich was erlebt hat im Fußball wie im privaten Bereich und der außerdem auch verbal sehr abschlussstark ist, so mag ich das einmal bezeichnen. Ich freue mich sehr, dass er Zeit findet, um über die alten Geschichten ein bisschen zu plaudern. Servus, Frenkie Schinkels.
Ja, grüß dich, Michi.
Vielen Dank. Danke, dass du der Einladung gefolgt bist, kann man kaum sagen, weil eigentlich hast du uns ja zu dir her eingeladen, und zwar zu deinem Tennisclub oder Tenniscenter. Wo genau sind wir da?
Ja, wir sind in St. Pölten. Das ist, ich bin schon seit 90 hier in St. Pölten wohnhaft mit meiner ganzen Familie, aber ich bin erst seit 4 Jahren jetzt hier auf dieser wunderschönen UETV Tennissportanlage. Das ist beim Ratzelsdorfer See ganz schön, wenn man einmal einen Tag nichts zu tun hat und die Sonne scheint, dann schaut es mal vorbei hier. Campingplatz ist hier, die Landessportschule ist hier, ja, ganze Sportarena. Und hier spiele ich seit 4 Jahren sehr fleißig Tennis mit meinen 57 Jahren.
Wunderbar, die man dir übrigens nicht ansieht. Aber sonst haben wir zumindest einmal die Werbebotschaft auch untergebracht und damit, glaube ich, haben wir ein ganz gutes Ambiente, um uns in die alten Zeiten zu stürzen. Ich mag beginnen beim ganz jungen Frenkie Schinkels, der dem Vernehmen nach schon als Riesentalent gegolten hat und mit 16 Jahren dann, glaube ich, schon einer der jüngsten Profis überhaupt in den Niederlanden war, damals bei Feyenoord Rotterdam. Wie hast du diese Zeit abgespeichert? Wie ist es zu diesem ersten Profivertrag gekommen?
Muss ich dich kurz korrigieren? Danke für die.
Gleich bei der ersten Frage.
Nein, danke für die Blumen, aber ich zahle eh den Kaffee. Du brauchst mir nicht mehr so viel loben. Nein, es ist was anderes. Ich war bei Feyenoord Jungprofi. Und das heißt eigentlich, du kriegst Peanuts und dann ein bisschen Golden Ananas und dafür bist du Jungprofi. Ich habe damals aber eine schwerkranke Mutter gehabt. Ich war Einzelkind und ich habe das nicht mehr ausgehalten daheim. Um es ganz kurz zu formulieren. Und bin dann nach Schweden gegangen. Mhm. Und da war ich der jüngste Legionär, Profi, in Halmstad, BK. Da bin ich mit meinem Jugendtrainer und seiner Frau. Die haben mich da weiter versorgt. Und da habe ich relativ gut gespielt. Da war ich ein Riesentalent. Ich habe viele Aufmerksamkeit bekommen. Mit sogar einer Einladung für Sunderland in England für eine Woche auf Probe. Aber die Engländer, die waren alle um 4 Köpfe größer und das war mir dann ein bisschen zu steil noch. Aber kurze Geschichte, Schweden war top, nur ich bin dann zurückgefallen in eine kleine Depression und das war, ich habe geglaubt, ich bin ein bisschen zu dick, habe dann angefangen zum Abnehmen und war in 3 Monaten 14 Kilo leichter. Ich bin eh 1,70 und ich war immer so 66, 67 Kilo. Kann man rechnen, weniger 14, auf einmal war ich 52 Kilo. Ich bin auf der Straße einkaufen gegangen und die Leute haben Brot zu mir hingeworfen. Die haben geglaubt, der verhungert, der kleine Gasfresser. So, dann bin ich wieder zurück nach Holland.
Und, Excelsior damals, ne?
Altmaier, zu Altmaier, wo der Kurt Wetzel noch war und so weiter. Da haben sie mich wieder aufpappelt.
Und hat wieder zu schmecken begonnen.
Ja, und ein bisschen Krafttraining, ein bisschen Eiweiß und ein bisschen Fitness wieder. Da habe ich mich wieder aufgerappelt. Und da bin ich zu Excelsior Rotterdam. In meiner Heimatstadt Rotterdam. Ja, und da habe ich was gemacht. Deswegen sitze ich hier.
Vielleicht nehmen wir die Steilvorlage gleich auf. Es ist ja eine Story überliefert vom Excelsior-Spieler Frenkie Schinkels, der sich einmal mit einem Schiri im weitesten Sinne angelegt hat. Und in Wahrheit ist es da auch um körperliche Gewalt gegangen, wenn ich es so formulieren mag. Was hast du denn zu deiner Verteidigung zu sagen? Wir reden da vom Jahr 1985.
Ja. Die Verteidigung wäre, dass in dieser Woche meine Eltern als Einzelkind die Scheidung gemacht haben. Und die zweite war, dass meine leider verstorbene, zu früh verstorbene Frau Esther damals eine Eileiterschwangerschaft gehabt hat. So in einer Woche, Mittwoch und Freitag, habe ich ja in den Alter 18, 19, ich weiß nicht mehr genau wie ich war, habe ich kleine 2 Watschen gekriegt. Und am Samstag war das Spiel. Und der Schiedsrichter gibt 11 Meter. Alle haben geglaubt, es war keine. Auch ich. Nur ich habe mir gedacht, ja, jeder hat schon was gesagt. Er bleibt bei seinen 11 Metern, ich hau ihm einmal auf den Schienbein. Aber das darf man nicht. Ja, das kann ich jetzt auch noch immer sagen, das darf man wirklich nicht.
Die Konsequenzen waren ja sehr schwerwiegend damals.
8 Monate Sperre und natürlich als großes Talent, Kapitän bei Feyenoord, alle Jugendmannschaften von Feyenoord durchlaufen, Top-Trainer gehabt in der Jugend, Leo Benacker, Westerhof, Wim Janssen, Van Hanegem, alle waren da. Jan Mag, haben sie mir natürlich abbrennt.
Also war das ein oder der Karriereknick, würdest du sagen?
Ja, aber wie? in Holland schon. Weil die haben gesagt, was ist das für ein Trautl, ein kleiner Trautl, der den Schiedsrichter einen Tritt gibt. Ja, aber zu Recht, nicht, haben sie das gesagt. Ja, und dann ist der kleine Frenkie Schenkos mit tränenden Augen durch die Welt gegangen. Und ich bin dann über Umwege nach Österreich gekommen, auf Probetrainingen bei Wacker Innsbruck.
Wo du, wenn es wahr ist, als unter Anführungszeichen Hansi Müller vorgesehen warst, der dann aber doch den Zuschlag bekommen hat an deiner Stadt. Stimmt das so?
Ja, stimmt vollkommen. Damals war die Phase noch, dass man nur zwei Legionären haben dürfen. Ich habe einen super Eindruck gemacht auf den damaligen Trainer Felix Latzke, das weiß ich, mit Linzmeier, mit den Spielern, die da, Koreimanns und da waren alle Beischoss, Westertaler, da waren all die Jungs, Kirchler, Rolli Kirchler, und die waren alle begeistert. Nur damals war das schon der Swarovski im Hintergrund und die wollten einen Namen. Und Frenkie Schenkos hat keinen Hund der Welt kennt mit seiner Vergangenheit.
Obwohl du es talentmäßig oder technisch mit Hansi Müller aufnehmen hättest können, zu dieser Zeit, nach deiner Selbsteinschätzung?
Nein. Also, muss ich ehrlich sagen, nein. Was mich schon geehrt hat, dass später Ernst Happel als Trainer von Wacker Tirol wollte mich unbedingt haben. Ich habe dann verhandelt dann mit ihm in Wien. Mit einem Koffer mit Geld, war sogar da am Tisch, war sehr imposant. Aber mit Happel darfst du eins nicht machen, du darfst ihm nicht, eigentlich, du darfst nicht Nein sagen. Oder nicht zu lang pokern, weil pokern war ja, glaube ich, schon bekannt. Da wollte er mich aber schon neben Hansi Müller haben, weil der Hansi Müller damals Wien spielt. Nur gut so, den Ausflug. Aber was mir dann sehr geehrt hat, dass Felix Latzke mir bei Kurt Wiebach, Trainer bei Salzburg SAK, empfohlen hat, weil die wollte einen Spieler von Wacker Innsbruck. Und er hat gesagt, du, ich habe keinen für dich, aber bei mir war vor zwei Wochen ein kleiner Holländer auf Probe und schau dir den an. Ich bin eine Woche nach SAK Salzburg hingeflogen, bin gelandet, bin in Empfang genommen worden und habe da mittrainiert. Und der liebe Gott wollte es wirklich so. Nicht nur deswegen bin ich ein gläubiger Mensch, aber ich hab jeden Ball ins Kreuz geschossen. Ich habe schon geglaubt, da ist ein Magnet drin. Da ist alles gegangen, was du bei einem Probetraining brauchst. Deswegen auch den Vertrag.
Weil du Happel erwähnt hast, auf den werden wir freilich später auch noch zu sprechen kommen, weil Frenkie Schenkos sehr wohl in Kontakt gekommen ist mit dem Trainer Ernst Happel, konkret mit dem Teamchef Ernst Happel. Aber vom SAK ist es dann weitergegangen zum Wiener Sportclub. Und dort hat es schon einige Kapazunder in der Mannschaft gegeben, unter anderem einen gewissen Hans Krankl, der später dann Spielertrainer geworden ist. Und der so ein bisschen, das vernimmt man zumindest, der Konterpart zu einem gewissen Felix Gasselig war, der auch in der Mannschaft gespielt hat. Wie gut oder schlecht haben sich diesen beiden Platzhirschen vertragen auf dem Feld und meinetwegen auch außerhalb?
Ja,
und welche Rolle hat Frenkie Schenkos in diesem Mannschaftsgefüge gespielt?
Jetzt kann ich noch einen Satz dazu beitragen. Das heißt, Gasselig aus Wien, Kranko Rapid Wien. Und das ist schon sehr in Wien, gell? Weil der Respekt im Spielfeld, noch einmal Betonung, ist groß. Aber außerhalb des Spielfelds wird nur gekelt, blöd geredet und. Ja, da war der Keglewitz dabei, da war der Walter de Greif von Anderlecht dabei, da war der Abfalter, Reisinger Andi, Dalos Bernd. Wir haben eine Mannschaft gehabt, die war wirklich UEFA Cup verdächtig. Nur eins haben wir gehabt, da waren zu viele Einzeltäter, ja, und Einzelfiguren. Und deswegen ist es nie echt so eine große Mannschaft geworden. Wir haben damals mit Walter Skocek haben wir einen Trainer gehabt, der das nicht über die Runde gebracht hat. Und wir haben dann als Nachfolger gehabt Rudi Eggenberger. Und der ist komplett gelenkt worden von Hans Krankl. Der Hans hat alles bestimmt. Der Hans war so, ich mag ihn jetzt, gell? Ich mag ihn nicht jetzt, ich habe ihn immer schon gemögen. Aber der Hans ist ein Top-Typ. Aber wenn du 3-2 verlierst und er schießt 2 Tore, sitzt er allein im Bus und singt. Wenn du aber 2-0 gewinnst, und er hat zweimal nur aufs Tor geschossen und kein Tor gemacht. Rehrt er.
So, er selbst bestätigt das übrigens nicht. Er selbst sagt, ihm ist es immer um das Wohl und um den Sieg der Mannschaft gegangen.
Darum, ich sagte, ich weiß, er hört diesen Podcast an. Hans Krankl, du bist für mich legendär. Aber ich habe die Weinen gesehen, wenn du kein Tor geschossen hast. Und ich habe die Jubeln gesehen, wenn wir verloren haben und du hast zweimal getroffen. Schäm dich.
So, und wenn wir schon bei Krankl sind, dann muss ich dich auch als Holländer auch auf eine spezielle Geschichte ansprechen, die jetzt wiederum von Felix Gasselich überliefert ist. Weil Gasselich sagt, er hat dem Krankl damals ähnlich wie du gesagt, du warst ein ganz großer und einer der allergrößten Stürmer in Europa überhaupt. Aber es gibt da einen, den hat er selbst kennengelernt bei Ajax Amsterdam, ja. Der war ein bisschen besser als du, lieber Hans. Die Rede war von Marco van Basten.
Ja.
Seitdem war dann das Verhältnis Gasselich-Krankl ein bisschen angespannt, sagt Gasselich. Erstens hast du diese Geschichte mitbekommen, zweitens war Van Basten wirklich besser als Krankl?
Da muss ich schon sagen, ja. Mhm. Der war anders. Der Van Basten war der noch mehr spielernde, ich sage mal, Torjäger. Der Hans ist, so wie viele Torjäger natürlich, logisch, sehr abhängig gewesen von Zuspielern. Van Basten hat die Aktion gehabt. Der hat den Ball über den Mittelauflag geholt und hat dann auch was machen können. Und wenn du bei AC Milan und bei Ajax und der holländischen Nationalmannschaft, da hat alles passt. Ja. Der Hans hat bei Barca top gespielt, eine Weltklasse-Saison gehabt. Aber Österreich Rapid gegen Donovic, gegen Kufstein, gegen SAK, dort die Tore schießen, glaube ich trotzdem, mit allem Respekt, ist ein bisschen leichter als das Tor, wo der Van Basten schon hingeschossen hat.
Gut, dann kommen wir wieder zurück zur Karriere von Frankie Schinkels und zu einer weiteren brisanten Station im Verlauf deiner Karriere, nämlich Austria Wien. Auch dort hast du es ja mit Namen zu tun bekommen, die durchaus geläufig sind in Österreich. Zum Beispiel bist du auch noch in den Genuss gekommen, Herbert Prohaska als Mitspieler zu erleben. Was muss man über den Mitspieler Prohaska wissen?
Ja, ich bin eigentlich mit Herbert nie so Freund geworden. Im Gegensatz zu Andi Ogris oder Tommy
Pfeffer.
Über
den wir vielleicht auch noch ein, zwei Sätze
verlieren. Ja, hoffe ich doch. Ja. Aber ich habe einen riesen Respekt vor den Herbert gehabt als Fußballer. Aber ich habe mit als Fußballer nicht dazu gepasst. Ich war gerade bei Wiener Sportclub ein bisschen so ein Spielgestalter, der gern am Ball ist und so weiter. Und der Herbert natürlich auch. Und der Herbert ist natürlich weit über mich zu stehen gewesen damals. Und da sind wir nicht so zusammengekommen. Ja. Und dann habe ich auch, jetzt verstehe ich mich blendet, auch mit dem Erich Obermeier habe ich damals ein Problem gehabt. Und der Erich war der große Chef mit dem Herbert im Spielfeld, ganz vorne, Tibor Nilaschi. Und wir waren mit den jüngeren Garde, so Hörmann, Jack, ich, Baumgartner, Webora, die sind gerade im Kommen gewesen. Und wir haben geglaubt, wir sind natürlich auch schon gut. Aber das waren wir natürlich noch nicht so. Und die alten Hasen haben ihre Revier verteidigt, ja. Und deswegen ist die Austria Wien als Spieler für mich nicht die goldene Zeit gewesen. Ich habe mich da als Spieler nicht echt so wohl gefühlt. Aber
ich glaube, das ist dann auch ein bisschen am dann folgenden Trainer Gustl Starek gelegen, der dann für die nichts mehr übergehabt hat, oder?
Ja, der Hauptsächer, was mir stört an Starek, ist, dass er, das hat er nicht wissen können, aber ich schwöre auf alles, was ich habe, meine Kinder, meine Enkel. Ich habe damals eine Arschverletzung gehabt, eine Schambeinentzündung, ja, was jetzt noch zu den Arschverletzungen gehört. Ja. Ich sag's einmal,
langwierige Geschichte.
Langwierige Geschichte. Und ich hab einen Tag trainiert, vier Tage nichts machen können. Mein Problem war, dass der Joshi Walter mir einen Vertrag gegeben hat, nur mit einem Fixum. Nur mit einem Fixum. Ich kann es ja sagen, ich habe damals 100.000 Schilling verdient im Jahr, im Monat, ein Fixum. So, und wenn ich nichts gespürt habe, habe ich es auch verdient. Und dann haben wir es auf der Dauer geglaubt, was ist mit dem kleinen Trottel? Der will nicht kicken, weil er sich mit dem Sprasker nicht versteht oder das. Und ich schwöre jetzt immer noch, du weißt, wir haben uns ja oft miteinander was zu tun gehabt, ich bin immer korrekt und immer ehrlich. Ja? Und wenn ich irgendwas nicht sage, dann muss ich es nicht sagen. Aber ich habe damals eine schwere Verletzung gehabt, die hat mich keiner abgenommen. Und deswegen bin ich mit Starek natürlich nicht zusammengekommen.
Andi Ogris, der Name ist schon gefallen, auch eine violette Kultfigur, übrigens auch schon einmal Hauptdarsteller in unserer Podcast-Serie. Und ich glaube, über den und über euer Zusammenwirken auch außerhalb des Platzes gibt es ja wirklich einige Schmankerl zu erzählen. Ein paar davon hast du ja auch in deinem Buch niedergeschrieben. Das hat dem Andi damals nicht so geschmeckt, darauf wollen wir vielleicht gar nicht so eingehen. Ja. Aber sowohl dir wie auch Ogris und Co. ist ja der Ruf vorausgeeilt, jetzt nicht immer nach dem Training gleich schlafen gegangen zu sein. Magst du vielleicht einmal im Groben, ohne zu sehr ins Detail eingehen zu wollen, wie sich das damals abgespielt hat?
Stimmt, vollkommen. Wir haben damals das Glück gehabt, dass unsere Frauen sich auch blendend verstanden haben. Wir haben dann die Kinder bekommen, auf der einen Seite der Romy, auf der anderen Seite der Andi Natascha. Und die Familie haben sich blendend verstanden. Und wir natürlich, ja, du glaubst, du bist bei der Austria Wien, du bist wer. Und da haben wir natürlich zu oft, auch in der Nacht, Leute kennenlernen wollen. Und deswegen bin ich dann, habe ich auch meine Verletzung bekommen. Das war einfach meine Dummheit. Ja. Ich bin auch beim Olympiateam, sind wir gesessen und haben bis 4 in der Früh gekartelt. Und der nächste Tag war am 8. Tagwache. Das ist alles nicht, trägt nicht dazu bei, dass du frisch bist und fit bist. Ja. Aber das sind die Sachen, von denen man lernt, wenn man später Trainer wird, dann kann man da seine Spieler darauf aufmerksam machen, dass das nicht gut ist. Aber ich habe all diese Fehler gemacht, bin auch bestraft worden und jetzt weiß ich natürlich besser. Aber der Andi Ogris, im Gegensatz zu mir, das war eine Maschine, das war ein Viech. Der Andi hat ein Promille gehabt und hat den nächsten Tag trainiert. Du hast geglaubt, er war 3 Tage in Reha. Und ich habe trainiert, du hast geglaubt, er hat 2-mal ein Bein gebrochen. So, da siehst du. Verstehst
du? Eine Rossnatur.
So. Ja, aber er hat gelebt von seiner Robustheit, ich habe gelebt von meiner Technik, von meinem Spielwitz. Aber wenn du natürlich mit einem Promille im Schädel trainierst, dann hast du weniger Spielwitz. Ne?
Wir sind schon langsam bei den späten 80ern oder beziehungsweise schon bei den frühen 90ern dann angelangt und bei dem Umstand, dass Frankie Schinkel so 88, 89 war das zumindest ein Thema, aber dann das Teamdebüt noch nicht gefeiert hat, weil Teamchef Hickesberger dich warum nicht haben wollte, unter Anführungszeichen, oder dich dann nicht zu WM mitgenommen hat.
Ja, weil ich natürlich in die Phase bei Föst Linz war und das war eigentlich zweite Division, das war unter Playoff. Und ja, ich behaupte, ich war wieder am richtigen Weg. Ich brauche immer wieder ein paar Fotzen, ein paar Watschen, dass ich wieder aufstehe und dass ich weiß, aha, so ist es. Das wird natürlich immer weniger, weil wenn du so viele Watschen gekriegt hast im Sport und auch im Privatleben wie ich, dann lernst du natürlich daraus, sonst bleibst du ein Trottel, nicht? Ich behaupte einmal, ich bin ein ganz, ganz kleiner. Und deswegen, ja, habe ich viel gelernt und mache natürlich jetzt wenige Fehler. Aber damals war ich am richtigen Weg. Aber ja, da waren andere vielleicht in seinen Augen besser. Aber mit den Hickey verstehe ich mich blendend. Überhaupt damals, wie er Rapid-Trainer war und ich Austria Wien-Trainer, haben wir noch schöne Anekdoten gehabt. Der Respekt ist groß, aber ich finde es auch gut, damals, dass er mich mitgenommen hat, als Föst-Linz-Spieler.
Eine interessante Episode aus deiner Karriere ist deine Station bei Spital an der Drau. Die hat nämlich ganze 2 Spiele gedauert. Was muss man denn dazu wissen?
Naja, damals war das noch möglich. Und ich war damals zwar verletzt bei der Wiener Austria, aber die Leute vom Spital haben mir in Erinnerung, wie ich einmal gespielt habe mit SAK im Spital. Und das war vielleicht einer der besten Spiele meines Lebens. Da habe ich 90 Minuten mit den Gegnern gemacht, was ich wollte. Ich habe mehr Gurken verteilt, als ich nachher Semmeln gegessen habe, weil das war unglaublich. Und die haben geglaubt, sie wollen aufsteigen. Was ist mit den Schinkos? Er spielt bei der Wiener Austria nicht, weil ich verletzt war. Wir holen den. Und ich habe dann korrekt gesagt, ich bin nicht 100% fit, aber wenn sie es glaubt, sie kann euch helfen, probiere es. Bin dann hingegangen, habe gleich 3-2 gewonnen gegen Stockerau. Da habe ich eine super Performance gemacht. Und dann, eine Woche später, das entscheidende Spiel in Salzburg am Asenhof geführt. Da habe ich auch sehr gut gespielt. Aber dann habe ich die Verletzung wieder gespürt, weil die habe ich mit schmerzstillenden Mitteln gespielt. Ja, und dann bin ich raus und dann haben wir trotzdem noch verloren. War interessant, weil der Kaiser, der Präsident, hat ein Kuvert gehabt mit schöne Scheine drinnen. Und ich wollte schon hingreifen und dann hat Kurbascha von Salzburg noch das entscheidende Tor geschossen und hat den Kuvert wieder zurückgenommen und in der Innentasche gesteckt. Da habe ich mir gedacht, okay, leck, jetzt habe ich gerade 75.000 Schilling nicht bekommen. Ja, so ist Fußball. Ja.
Und dann müssen wir jetzt natürlich auch in deine Stadt unter Anführungszeichen uns begeben, nämlich virtuell, wo du ja auch fußballerisch gewirkt hast und sehr aktiv warst, nämlich St. Pölten. Wie hast du denn diese Zeit abgespeichert?
Ja, bei VSE habe ich wunderschöne Zeiten gehabt. Ich bin da über den Hubert Baumgartner, den ich da noch danken muss. Der hat mich wieder richtig auf die Spur gebracht, weil er mich ignoriert hat und weil er gesagt hat gleich, du bist ein guter Kicker, aber ein Trottel. Weil du glaubst, du bist gut, du könntest aber viel besser sein. Da habe ich schon wieder was zum Nachdenken gehabt und da habe ich wieder Gas gegeben und da bin ich dann auch ins Team gekommen. Ja. Ja. Und war bei VSE, glaube ich, einer der Spielbestimmende war über die Jahre. Schöne Zeit, da habe ich da auch mein Haus hier gebaut. Ich habe hier meine Zwillinge bekommen, so mittlerweile mit 4 Töchtern. Ja, und dann natürlich privates Schicksal erlebt, dass meine Frau gestorben ist hier.
95 war das?
Ja, genau. Und dann, deswegen bin ich dann hier auch geblieben. Aber bei VSE wunderschöne Zeiten gehabt, bei SKN auch Trainer gewesen. Spätere VSE, SKN. Und dann auch noch Sportdirektor. So alles gehabt. Und bei jeder Station irgendwie weggegangen. Das ist auch eine Marke von mir mit ein bisschen eine Stesserei, sage ich mal. Ja. Und, weil ich kann eins nicht leiden, ich kann keine Idioten leiden, die im Fußball sich alles rausnehmen, glauben, sie haben die Fußballweisheit gefressen und haben aber das nicht, nur weil sie ein paar Euro haben und weil sie glaubt haben, sie sind jetzt Präsident oder Obmann, wie es alle nennt, können sie alles bestimmen und alles sagen, was gut und schlecht ist. So geht es bei mir nicht.
Was ist denn am 25. März 1992 in der Karriere des Frankie Schinkels passiert?
25. März? War das das?
Zumindest, wenn ich richtig recherchiert habe. Teamdebüt gegen Ungarn.
Da, aber das Datum weiß ich nicht mehr. Aber das
also 25. Team März, Debüt
gegen Ungarn
in Ungarn. Unser Teamchef Ernst Happel, der sich erstmals bei dir gemeldet hat und gesagt hat, dass du bitte schön ins Team einrücken würdest. Was hat diese Nachricht mit dir gemacht?
Er und der Didi Constantini. Der Didi Constantini, den, wo ich auch jetzt leider sagen muss, mit Sportclub, habe ich bei dem Spiel und jetzt ist er leider erkrankt. Ein toller Typ. Das war für mich die Bestätigung, weil ich aus Dumpfbacke weggegangen bin, aus Holland, wo die Leute gesagt haben, der wird es nicht schaffen, wie kann man einen Schiedsrichtertritt geben, und komme dann wieder als Nationalspieler in Bilden in Holland, wo man gesagt hat, ja, aber wir haben immer gesagt, kicken kann er, nur Mund oft zu groß und hin und wieder das Hirn ausgeschaut. Ja, da haben sie recht gehabt. Nicht? Die Fehler, die ich gemacht habe, hat es anscheinend so gewirkt. Aber jetzt natürlich als Nationalspieler Österreichs zurückgekehrt auf die Fußballbühne Holland. Und natürlich, mein größter Traum ist dann verwirklicht worden mit dem Spiel gegen Holland.
Spiel gegen Holland und Frankie Schinkels glänzt als Torschütze.
Ja.
Wie gerne erinnerst du dich an diese Geschichte?
Das ist das Moment meines Lebens. Mhm. Ich bin zwar mit Austria Wien als Trainer Doublesieger geworden, aber das war dieser Highlight. Mein Vater auf dem Tag, sein 55. Geburtstag, das war am 27. Mai. Mein Vater ist jetzt auch leider vor ein paar Monaten gestorben, hier in Österreich. Aber ja, von das träumt man. Mhm. Von das geht man in der Kirche und betet man, dass man so einmal so was einmal erleben kann. Ja. Und ich habe es erlebt. Und, eigentlich mir wurscht, dass wir 3-2 verloren haben. Der Toni hat das Tor geschossen. Ist mir eigentlich scheißegal, dass ich nur 12 Minuten gespielt habe.
Also bist du in Wahrheit auch so gestrickt wie der Hans Krankl?
Bei diesem Spiel, Hans, verstehe ich.
Vielleicht noch ein Wort zu Ernst Happel, der damals ja schon schwer gezeichnet von seiner Krankheit war. Wie hast du ihn trotzdem als Teamchef erlebt? Und wie ist er mit, ich werfe dir dieses Image jetzt einmal an den Kopf, schwierigen Typen wie mit dir umgegangen?
Ja, wenn man dann sagt, der Fußballgott, dann ist er für mich der Fußballgott. Ich habe ihm alles zu verdanken, dass er mir die Möglichkeit gegeben hat, ich sage mal, Holland zu zeigen, dass ich doch einer war, mit allen Ecken und Kanten. Aber Ernst Happel, wie er da gekämpft hat mit dieser Chemos, mit dieser Krankheit, mit diesem Wissen, er hat es nicht mehr lange. Es war Wahnsinn. Eine Episode muss ich erzählen, die erzähle ich immer wieder an die Leute, die den Happel nicht gekannt haben. Der Happel war der Fanatiker, Disziplinfanatiker. Es gibt keinen Größeren, den ich kennengelernt habe. Ja, der Peter Parkholz vielleicht. Ein Schüler.
Happel-Schüler.
Ja, ein Happel-Schüler. Und der Happel ist beim Essen zweimal nicht da gewesen. Aber da war Panik, das kannst du mir glauben. Da sind die Ärzte, Constantini, die Trainer, sind in sein Zimmer gerannt und haben geschaut, ob er noch lebt. Aber dann ist dann schon, das nimmt dich schon mit als Spieler. Ja. Weil dann bist du mal kurz Atem weg und dann ist er Gott sei Dank wieder gekommen mit seinem ganz ruhigen Gang. Aber das war ja nichts für Happel. Zu spät kommen beim Essen oder. Ja. Und für den waren alle gleich. Das hat mir auch gedacht. Der Tony Polster, der große Tony Polster, der damals zu Torino gewechselt ist und Millionen verdient hat und jeder aufgeschaut hat, der war, oder in Spanien gespielt hat dann auch, der war von ihm genauso gleich wie der Watzinger von FC Tirol. Und das hat mich imponiert.
Was macht denn der Name Egon Cordes mit deinen Synapsen?
Egon Cordes, ich will und ich kann nicht. Er will Cheftrainer sein und kann es nicht.
Also vielleicht der Hintergrund zu der Geschichte, Frankie Schinkels hat sich dann noch einmal zur Austria verschlagen, das war 1994. Wenn ich recht recherchiert habe, bist du unter Cordes aber gar nicht mehr zum Einsatz gekommen.
Einmal, super Cup-Spiel und das habe ich sogar einen Elfmeter rausgeholt und war nicht einmal, sagen wir mal, auf Deutsch so schlecht, auf Österreichisch. Das sagt man in Österreich, ist nicht so schlecht. Da kann man eigentlich auch sagen, das war gut. Das war auch gut, aber ich war nicht sein Typ. Und ja, das muss ich akzeptieren. Und ich habe einen Leistungsvertrag gehabt, das heißt 20.000 Schilling mit 4 Kindern verdient als Fixum und 10.000 Schilling am Punkt. Das heißt, ein Sieg, 20.000 Schilling, zweimal bei der Wiener Austria im Monat gewinnen. Mit den 6.000 hätte ich gut leben können. Das hat alles der Peter Müller damals organisiert. Aber er hat mir die Möglichkeit nicht gegeben. Und wenn du dann jeden Tag von St. Pölten nach Wien fährst und verdienst 20.000 Schilling, hört sich jetzt vielleicht viel an. Aber für mich war das weit, weit, weit zu wenig. Und deswegen habe ich natürlich ein bisschen einen Zorn gekriegt und bin dann auch weggegangen.
Das verbindet dich übrigens auch mit Andi Ogris, der über auf Egon Cordes auch nicht wahnsinnig gut zu sprechen ist diese Tage. Wie bewertest du denn jetzt so, wenn wir ein bisschen Bilanz ziehen wollen, ganz grundsätzlich deine Spielerkarriere? Was wäre noch alles drin gewesen, wenn es die von dir angesprochenen Kalamitäten nicht gegeben hätte?
Da war mehr drinnen gewesen. Da war viel mehr drinnen gewesen, weil ich weiß, dass ich habe ein Angebot gehabt von 1860 München, von Bielefeld. Ich war in Spanien, ich war bei Sabadell, ich war bei Saragossa im Gespräch. Ja, meine Art, Fußball zu spielen, mit dem haben viele Leute was anfangen können. Nur ich habe es nicht vollbracht. Ich bin immer dann gescheitert, oft an mein Mundwerk, aber auch mit meinem Mundwerk, dass man nicht glaubt, ich war immer lästig. Einfach, ich war ein Gerechtigkeitsfanatiker. Und ich habe schon immer dann auch gesagt, das sehe ich nicht so, das taugt mir nicht. Und dann hast du natürlich eine eigene Meinung. Darum sagt man mir jetzt noch, mit 57, ja, oder du magst ihn, oder du sagst, er ist ein Trottel, aber er ist authentisch. Und deswegen schreibe ich auch Kolumne, bin ich Kolumnist, weil ein Kolumnist muss auch seine Meinung schreiben. Und nicht mit der Schuhe.
Und kriegt auch ab und zu Waschen.
Ja, natürlich, dafür. Aber das finde ich auch gut. Ich lese so gern den Janet. Ja, bei der Krone. Weil ich finde, der gibt seine Meinung und ich lese den jeden Tag gern, weil er einfach ein Top-Kolumnist ist deswegen. Und du kannst natürlich schon, du musst nicht mit meiner Meinung was anfangen können, aber das finde ich gut, da können wir kurz darüber diskutieren. Aber ich gehe meistens nicht groß weg von meiner Meinung, weil wenn ich sehe, das ist jetzt rot, und es ist wirklich rot, warum soll ich dann dir zuliebe sagen, okay, ja, ein bisschen grün ist auch dabei. Das kann ich nicht. Und da bist du vielleicht für andere wieder lästig. Und dann kriegst du auch Probleme, nicht? Bei der einen oder anderen. Das habe ich ja gemeint in dieser Fußballbranche, Michi, wo wir sind, dass viele sich glauben, herauszunehmen, sie haben eine Ahnung, aber sie sind geschäftlich, wirtschaftlich sind sie gut. Aber beim Fußball ist anders. Fußballer, wir. Wir Fußballer sind anders. Nicht nur Wien ist anders, aber wir Fußballer sind anders. Und in dieser Welt musst du dich auch erstmal zurechtfinden.
So, jetzt haben wir deine Spielerkarriere, die ja eh schon sehr turbulent verlaufen ist, einmal in groben Zügen abgehandelt. Ich will jetzt nur im Schnellformat noch einmal einen Streifzug durch deine Trainerkarriere machen. Nicht, weil ich es nicht spannend fände, dir noch länger zu lauschen, aber weil die Zeit schon relativ weit vorangeschritten ist und ich dich jetzt eh schon länger quäle, als ich es eigentlich angekündigt habe. Spannend ist nona natürlich deine Station bei der Austria und dann auch später die Zusammenarbeit mit Jörg Haider bei Kärnten. Aber vielleicht wollen wir mal ganz kurz bei der Austria Austria bleiben und bei Frank Stronach, der damals ja noch der Zampano war. Über den ja viele Leute sagen, der hat eh alles Mögliche probiert, aber vom Fußball hat er definitiv überhaupt nichts verstanden. Was kannst du denn mit dieser These anfangen?
Der Stronach ist auf ein Schiff gefahren als Kapitän mit der Austria Wien Familie. Nur das Problem war, dass auf dem Schiff war ein Räuber. Und weißt du, was Räuber vorhaben? Nichts Gutes. Die wollen dein Geld, dein Leben oder deine Erfolge, die wollen dir alles wegnehmen. Aber in Stronach haben sie genug Geld weggenommen. Da waren einfach Kreaturen, die den Stronach nur in die Täuschen gesessen sind. Und deswegen hat der Stronach, so wie jetzt im Vergleich zu Matischitz, nicht den Erfolg haben können, obwohl er die Wille gehabt hat dazu. Aber weil der Stronach war ein super Mensch, aber das kreide ich ihm an, dass er das nicht gesehen hat. Ja? Und das war so ein kleines Netzwerk um ihn hin. So die, wenn einer gesagt hätte, Frank so und so, dann hat der andere wieder gesagt, nein, das stimmt ja nicht. Nein, das stimmt nicht. Nicht Frankie, nicht. Ich habe ihm auch gesagt, hier ist Frank, die nehmen die Marie weg. Nein, das stimmt nicht. Das ist ein guter Mensch, nicht.
Aber hat man mit ihm reden können? Ja, hat man ihm was erklären können? Oder hat er sich was angehört, wie Fußball funktionieren könnte?
Vom Fußball hat er wenig Ahnung gehabt, aber als wirtschaftlich brauche ich, glaube ich, ihm nicht einmal einen Millimeter reinreden, weil wenn ich diese Erfolge habe und diese Milliarden verdient habe, was er in seinem Leben verdient hat, dann mische ich mich da nicht ein. Aber beim Fußball muss man mir nicht erklären, dass der Dulica ausschießen muss. Wenn wir eine spielerische Mannschaft haben von hinten, will ich den Ball in die eigene Mannschaft
schauen. Und das wollte er. Also er wollte dir erklären, wie du arbeiten musst.
Und Peter Stöger, Sportdirektor, uns zwei wollte er das erklären. Ja. Und ich lasse mir das nicht erklären. Wobei, ich war ein Liebling von ihm, weil er gesehen hat, aha, der ist ehrlich. Er hat zu mir da auch gesagt, ich habe jetzt einen 30-Jährigen, einen guten Freund, das erlebt. Nicht?
Guter Stimmenimitator.
Ja, weiß ich. Aber ich habe dann auch gesagt zu ihm, ja, Frank, aber du brauchst ja Viagra. Nicht? Was ist das? Sage ich noch nicht, ich nehme noch Mentos oder TikTok. Nicht? Weißt du, was ich meine? Aber das hat im Theater, das war Schmäh, das war Lachen, das war mit offenem Visier. Weißt du, und das hat ihm getaugt. Ich bin kein Arschkraler. Ich bin alles, aber kein Arschkraler. Ich mag keine Arschkraler. Und deswegen habe ich mit ihm deswegen nie ein Problem gehabt. Ein Problem habe ich gehabt, ist, dass er mir versprochen hat, dass wir entschädigt werden, Prämien, wenn wir Erfolge erfahren. Das haben wir gemacht. Wir sind Meister geworden, Cupsieger. Double haben wir gewonnen und da hat er mich nie entlaut. Das wirf ich ihm vor, da geht es um 194.000 Euro. Und was ich mit Kretschmer und Neumann damals ausgemacht habe, die habe ich nie bekommen. Hätte ich gut verwenden können.
Weil ich Obwohl er auch sonst nicht schlecht gezahlt hat.
Ja, aber ich habe als Cheftrainer 150.000 Euro verdient und der Trojanski hat schon alleine 250.000. Damals hat jeder im Schnitt 800.000 verdient, 1 Million Euro. Da war ein Spieler dabei bei 1,3 Millionen. Das ist es ja. Und ich als Cheftrainer 150.000 Euro.
Ja, tust du denen gefallen, wenn du deren Gage jetzt ausplauderst?
Warum nicht? Das ist alles offiziell gewesen beim Stronach. Ja. Stronach und auch Jörg Haider haben eins gemeinsam, waren immer korrekt. Haben immer korrekt ausbezahlt, weil die können sich das nicht erlauben. Auch der Jörg Haider hat alles, was er bezahlt hat, korrekt, weil er hat gewusst, ein Fehler. Und ganz Wien kommt nach Kärnten, um ihn zu verhaften.
Wobei, man wirft ihm ja jetzt schon vor, dass er auch aufgrund seines Gehabes, was die Führung des Sportvereins angeht, mehr oder weniger das Land ruiniert hat, wenn ich es mal ein bisschen flapsig formulieren
darf. Das darfst du. Ich kann aber nur sagen, ich habe keinen besseren Präsidenten haben können wie Jörg Haider. Von wo er die Marie gehabt hat? Ja, glaubst du, jeden Tag habe ich ihn angerufen und gesagt, na Jörg, von wo haben wir das gehört jetzt wieder?
Aber hinterfragt hast du es nie?
Nee, bei Jörg Haider, Landeshauptmann von Kärnten, eine richtige Persönlichkeit. Das ganze Berntaler, wie das heißt, gehört ihm. Der muss ja ein bisschen was haben. Und wenn der arbeitet wie alle anderen, der sagt, du kannst in Kärnten schon was machen, aber du musst den Verein ein bisschen sponsern. So rennt das. Aber ich als Sportdirektor habe gesagt, Jörg, ich brauche 200.000 Euro für die Spielergehälter. Der nächste Tag war es da. Aber
wie viel Ahnung vom Fußball hat er gehabt, Haider?
Mehr Ahnung, weil er sich immer mehr informiert hat als Frank Stronach. Frank Stronach hat sich herausgenommen, dass er schon weiß. Heider hat immer gefragt. Und mit denen haben wir dann diskutieren können. Und das war gut.
Eine Episode ist noch aus deiner Zeit als Austria-Cheftrainer und Meistermacher überliefert, aus der du ja auch kein Hehl machst, nämlich den Umstand, dass du ab und zu oder durchaus regelmäßig in die Trinkflasche etwas Alkoholisches eingefüllt hast. Ja. Weil du damals psychisch angeschlagen warst, oder wie ist das damals gelaufen?
Ja, ich habe einen Burnout gehabt, aber einen schönen, sehr, sehr starken. Habe das natürlich nicht gewusst, weil ich mit das auch nichts anfangen habe. Ich war dann 2 Wochen zu Hause. Hat die Austria Wien, da bin ich den Kretschmann und den Stöge immer noch dankbar. Die haben das aus den Medien gehalten.
Also die wussten natürlich davon.
Die wussten davon. Und meine Mutter ist gestorben mit 50 Jahren an der Alkohol- und an der Medikamentensucht. Und ich wollte nie Medikamente nehmen. Und ich habe dann hat mir einmal einer gesagt, hörst, nimm einen Schluck Rotwein. Und wenn ich dann wieder auf der Bank war, habe ich, das stimmt und da geniere ich mich auch nicht dazu, habe ich ein Achtel Rotwein in einen Trinkflaschel gehabt und hin und wieder, wenn ich gespürt habe, jetzt wäre ich unrund ein bisschen, ja, habe ich einen Schluck Rotwein genommen. Und das ist einmal dann noch lustig gebracht worden, weil mein Tormann-Trainer schnell einmal einen Schluck von meinem Flaschel genommen hat und dann der Gruber Franz geschmeckt hat, dass es nicht unbedingt ein Himbeersaft ist.
Die Spieler haben davon gar nichts mitbekommen?
Nein, manche Sachen. Schau, ich habe ein Buch geschrieben und wenn ich alles sage und alles ausplaudere, wird das Buch noch viel, viel dicker. Aber es gibt schon Regeln, die bleiben immer intern und im Raum. Die muss man auch so lassen. Aber das, was man natürlich auch, ich plaudere gern, weil ich will aber gern die Leute erklären, was gut und was schlecht ist. Aus meiner Erfahrung. Weil ich finde, dass man die Erfahrung weitergeben muss.
Wer war denn das größte Gefraßt, wienerisch gesagt, das du trainertechnisch zu betreuen hattest? Wer war der schwierigste Fall, den du betreut hast?
Der schwierigste Fall war, Gefraßt ist ein anderes Wort, aber Adam Lettmann bei Kärnten. Da hat sich selber aufgehängt in die Zeit. Da habe ich mit einem Privatflieger, sind wir in Polen, sind wir noch aufs Begräbnis geflogen mit 6 Leuten. 2 von Sturm Graz, 4 von uns, von Kärnten, habe ich alles organisiert. Aber das war ein Top-Mensch, aber unheimlich schwierig zu behandeln. Ja, ich habe mit Roman Wallner gearbeitet, mit Rolly Linz, mit Cebo. Weißt du, wir reden jetzt über die großen Spiele. Ja. Es gibt genug Spieler, die sich herausnehmen, dass sie Fraster sind, aber wenn die nichts können, also verstehe, was ich meine, fallen sie bei mir nur auf, wenn sie Fraster sind. Aber die Jungs, die haben mir aus der Hand gefressen, weil sie einfach ehrlich waren und weil sie die Beine haben sprechen lassen auf dem Platz. Und in der Diskothek waren sie auch auf den Tisch. Und das taugt mir. Rolly Linz, Episode. Ich bin Trainer, Cheftrainer, wir trainieren, auf einmal kommt ein Fan, ein älteres Baujahr und sagt, Schinkels, geh, komm mal, bitte. Denke mir, was ist mit dem? Ich sag dir was. Gell? Ich hab den Rolly Linz gesehen vorgestern. Gell? Das war für Sonntag nach dem Match. Habe ich gesehen. Der war, wir haben eine Flasche Wodka. Und. Ach so. Habe ich gesagt, Rolly. Der Rolly hat Hösche gespielt. Sag ich, komm mal her. Sag ich, der ist gekommen. Und der Haber ist da gestanden. Gell? Der kriegt auf einmal einen roten Schädel, weil ich den Rolli. Sag ich, Rolli, der Herr hat gesagt, am Sonntag warst du in das Lokal, wo die immer waren.
Ja, das ist gut. Passage wahrscheinlich.
Passage. Mhm. Danke. Dann merkt man die Krone. Dann merkt man die Krone-Reporter.
Krone ist informiert.
Na, pass auf, das ist jetzt ehrlich. Gell? Und ich sag, du, Rolli, am Sonntag nach dem Match, Flasche Wodka. Na ja, Trainer, wir haben am Montag da, sage ich, ja, weil du kriegst einen Geldschlag von mir, dass du nur eine Flasche getrunken hast und nicht wahr. So, damit wurde Gas gegessen.
Der gute Mann war blamiert.
Und der gute Mann war irgendwie blamiert, weil der gute Mann war selber in der Passage, weil sonst kann er es nicht wissen. Mhm. Und sowas schütze ich meine Spieler.
Mhm. Jetzt war das ja wirklich sehr ausführlich und sehr spannend, dir zu lauschen. Jetzt mag ich zum Abschluss noch einmal ein bisschen pathetisch werden. Wie gut oder schlecht war denn das Leben bis jetzt zu dir? Welche Note gibst du deinem Leben bisher?
Ja, ich gebe mir von Note 10, gebe mir Note 8, wie ich das Leben lebe. Ich habe, Gott sei Dank, bin ich in so einem Art Job, was du machst, dass mich Spaß macht, dass was ich liebe. Ich wäre natürlich am liebsten noch Cheftrainer irgendwo. Das geht mir ab, das sage ich ganz
offen. Ist das ausgeschlossen, dass das wieder passiert?
Weiß ich nicht. Ich habe einen tollen Job jetzt, aber ich bin Kolumnist, ich mache im Fernsehen meine Expertise. Aber ich weiß noch nicht, ob das noch einmal ausgeschlossen ist, aber ich arbeite gerne mit der Mannschaft. Und ich habe natürlich privat, muss ich sagen, gebe mir Note 5, weil ich doch, ich sage mal, vieles erlebt habe, wo es nicht so schön war. Und was ich immer noch erlebe. Ja, weil große Familie, sagt man, große Probleme. Ja, und so muss ich immer schauen, als Wolf vom Rudel, dass alles zusammenbleibt. Ja, und alles.
Privat gibst du dir deswegen die Note 5, weil du selbst halt unter Anführungszeichen versagt hast? Weil man gegen Schicksalsschläge kann man sich schwer wappnen.
Ja, aber ich glaube, auch da hätte ich das eine oder andere mehr rausholen können. Aber der 8 ist nur, weil ich das Leben genieße. Ja, aber 5 hätte ich noch ein bisschen mehr rausholen können. Aber ich habe noch Jahre, ich hoffe, dass ich so alt werde wie mein Vater, der ist 200 ausgeworden. Und da schauen wir mal.
Du bist ja noch jung und außerdem hast du uns im Smalltalk erklärt, dass du ja tennistechnisch erst zu deiner Höchstform aufläufst. Also da kann ja noch einiges kommen.
Da kommt noch einiges.
Vielen Dank. Vielleicht dürfen wir dann wieder zu Gast sein, wenn es wieder was zu berichten gibt. Vielen Dank.
Dominik Thiem, aufpassen.
Kampfansage. Schöne Schlagzeile. Ja, damit werden wir aufmachen. Na, vielen Dank, Frankie Schinkels. Und bei Ihnen bedanke ich mich fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie bei der nächsten Folge wieder dabei sind unseres Fußball-Podcasts. Bis dahin, machen Sie es gut.